Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, im Jahre 2023 haben Sie in einer Rede im Parlament in Österreich, in Wien, schon vor der FPÖ gewarnt. Wir kommen auf diese Rede. Jetzt ist alles eingetroffen, vieles von dem, was Sie gesagt haben. Wir sind in den Wochen der Regierungsbildung durch die FPÖ. Als Sie gehört haben letzte Woche, dass Bundespräsident Van der Bellen die Regierungsbildung an den neuen potenziellen Kanzler Österreichs delegiert, was haben Sie da gedacht?
Man muss sich darüber bewusst sein, dass wenn wir von der FPÖ und von Herrn Kickl reden, wir von einer der extremistischsten rechtsextremen Parteien in Europa sprechen. Kickl hat sich während dieses Wahlkampfes als Volkskanzler dargestellt und der Begriff des Volkskanzlers ist ein Begriff von Adolf Hitler. Und in den letzten Monaten und 2-3 Jahren hat sich die FPÖ deutlich auch in die Richtung entwickelt, dass sie eine Nostalgie bei einigen, nicht wenigen in Österreich auf die Zeit des Nationalsozialismus auch noch mal befeuert hat, ihre rassistische und antisemitischen Komponente gar nicht die Rede. Es ist aber eine Partei, die eindeutig europafeindlich ist. Sie will raus aus der EU, das einigt sie mit den meisten rechtsextremistischen Parteien. Es ist eine Partei, die sich pro-russisch darstellt. Und es ist, falls das zu einem Ergebnis eines Kanzlers kommt, der erste Kanzler, der eindeutig im rechtsextremistischen Bereich gefischt hat, den wir in dem Nachkriegseuropa und das gerade in Österreich und das gerade 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz dann zur Kenntnis nehmen müssen. Was ich damals in der Rede im Bundesparlament in Österreich nicht geahnt habe, ist, dass die FPÖ den Kanzler stellt. Mir war klar, dass die ÖVP, das habe ich dort auch gesagt, in ihrer opportunistischen Sicht der Prinziplosigkeit sich einen Juniorpartner FPÖ gerne wieder ans Bein binden würde. Das haben wir ja schon bei Herrn Kurz erlebt, das haben wir bei Herrn Schüssel erlebt. Man muss der Fairness auch sagen, die erste FPÖ-Koalition war mit der SPÖ und Kreisky. Was ich also, wie gesagt, nicht ahnen konnte, ist, dass es umgekehrt wird, nämlich, dass die ÖVP bereit ist, als Juniorpartner sich der FPÖ anzudienen. Und das zeigt, dass wir zwei Probleme zu diskutieren haben, die sich in Österreich so entblättert haben wie sonst nie. Einmal, dass eine Kanzlerschaft überhaupt denkbar ist mit einer FPÖ und Herrn Kickl, aber wie schnell sich konservative Parteien selbst als Juniorpartner bereit erklären, einer solchen Bewegung wie der FPÖ zur Seite zu stehen. Hier sehen wir, wie fragil, man könnte es noch radikaler sagen, wie zerbrechlich Demokratien sind, einerseits durch den direkten Angriff der Antidemokraten, andererseits durch den Opportunismus der Demokraten, nur um an die Macht zu kommen.
Man hat so den Eindruck, und die Frage wäre, was war der erste Dominostein, der gefallen ist, der jetzt in Europa diese Bewegung von der liberalen zur, wie auch immer genannten, autokratischen oder alliberalen Demokratie in Bewegung gesetzt hat? War es schon Trump in seiner ersten Ära? Waren es schon viele früher hier in Europa? Oder ist es jetzt dann erstmals eine Wahl Kickls zu einem möglichen Bundeskanzler?
Wenn man sehr grundsätzlich nachdenkt, muss man Ihre Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Gab es je einen Moment nach dem 8. Mai 1945, in der die Kräfte, die antidemokratisch, die antisemitisch, die nationalistisch und Isolationismus gedacht haben, verschwunden sind? Haben wir ganz bewusst in den letzten 70, 80 Jahren in Europa, wir reden jetzt von Westeuropa, dazu kommt dann Osteuropa, verdrängen wollen, dass das, was Demokratie in sich trägt, immer auch das Antidemokratische trägt und das in einigen Ländern wie Frankreich oder auch Italien und Spanien Faschisten, Postfaschisten, rechtsextreme Parteien, wie übrigens auch kommunistische und linksextreme Parteien, eigentlich die politische Kultur immer mitgeprägt haben. Haben wir verdrängt, dass ein Land wie Österreich, das eine Verdrängungsgesellschaft ist, was Hitler angeht? Sie haben sich ja sogar eingeredet, sie seien von Hitler okkupiert worden, haben vergessen, wie die ausgestreckten Hände diesem Mann entgegen gewunken haben Oder ein Land wie Deutschland, das mit Herrn Globke, ein immerhin Kommentator der Rassengesetze, den ersten Bundeskanzlerchef hatte, haben wir also alle verdrängt, auch die Kollaboration in den Niederlanden, die ja jetzt erst dokumentiert wird, oder in Belgien und wie gesagt auch in Frankreich, haben wir alle verdrängt, dass der Nationalismus, der immer auch einen rassistischen Ansatz hat und einen antisemitischen in Europa aufgrund der christlichen Kultur Europas, dass der immer da war. Und haben wir die kulturelle Errungenschaft, die wir ja geschafft haben für ein paar Jahrzehnte, nämlich, dass wir diese Kräfte teilweise in den anderen demokratischen Parteien geparkt und untergebracht haben, verwechselt mit der Tatsache, dass sie aber immer noch Lust haben, wieder zu ihren Ursprüngen zurückzukehren. Diese grundsätzliche Frage von 80 Jahren europäischer Demokratisierungspolitik muss man sich fragen, weil andererseits, um es auch mal positiv zu formulieren, diese Demokratisierungspolitik ja ein Erfolgsmodell ist. Sie können das ja nur abschaffen wollen, weil es erst einmal geschafft wurde, diese Gesellschaften, vor allen Dingen auch die deutsche Gesellschaft, der Demokratie nahezubringen, und man die Hoffnung zu Recht hatte, dass die erste Generation, also die Kinder der Nazi-Generation, ein anderes Deutschland aufbauen wollte. Und das gilt für alle demokratischen Länder. Nichtsdestotrotz ist die Gewalt, die Kraft, die Nicht-Hinnahme, dass rechtsextremistische Konzepte und Länder wieder entstehen sollen. Und man muss es nochmal durchdeklinieren. Das ist Nationalismus, das ist die Abkehr vom Universalismus, und das ist die Ablehnung dessen, was Rechtsextremisten als nicht gleichwertige Menschen empfinden, dass dies nie verschwunden war, global sowieso nicht. In Amerika übrigens auch. Ein Teil der amerikanischen Gesellschaft ist die tragende Säule gewesen für eine Reform, für ein Aufklärungswille. Aber ein anderer Teil Amerikas war immer schwarzenfeindlich geblieben. Wenn man dann in Länder wie in Texas war, war Ku Klux Klan immer noch eine Realität. Also es gab immer dieses Spannungsbild. Und das 21. Jahrhundert ist, glaube ich, der Türöffner, um aus dieser verdeckten, versteckten, mittelbaren Einflussnahme, teilweise auch schambesetzten Einflussnahme, die Nicht-Salonfähigkeit, die da noch immer bemerkbar war, außer in den internen Kreisen, das 21. Jahrhundert ist ein Jahrhundert, das aufgrund dann doch der Unsicherheiten, der Veränderung, der Bewegung in der Welt, die alte Welt, und das ist Europa auf jeden Fall, es ist die alte Welt, es ist immer noch die postkoloniale Welt, es ist eine Welt, die sich trotz allem einbildet, sie sei kulturell, ökonomisch und intellektuell überlegen, dass diese alte Welt gemerkt hat, dass die Bedrohungen auf allen Ebenen stattfinden. Auch im digitalen Zeitalter, aber wir diskutieren ja auch die ökonomischen Zusammenbruchsszenarien der alten Welt. Und das gepaart mit einer dramatischen Identitätskrise in Amerika. Die Tatsache, dass China den Amerikanern so weit vorausläuft, und die Tatsache, dass Amerika nicht mehr the leading country für die Zukunft abbildet, bildbar war, führt zu einer Identitätskrise, die gekoppelt mit der europäischen Krise zu den Veränderungen führen, die wir gerade diskutieren.
Wenn wir von der philosophischen Ebene zurück in die Realität oder die Realpolitik gehen, nämlich jetzt diese Regierungsbildung in Österreich, einfach mal szenarisch gedacht. Kickl wird Bundeskanzler von Österreich mit dem Programm, das er in die Wahl geworfen hat und mit der er gewonnen hat. Was wird passieren und was wird sich in Europa ändern?
Also in Österreich wird es eine weitere Verschlechterung, was Menschenrechtspolitik angeht, was Fluchtpolitik angeht, geben. Und es wird für Menschen, die den Minderheiten angehören, einen deutlichen Rückschlag an Lebensqualität geben. Und Lebensqualität, ein gutes Leben, bedeutet im Politischen sein zu können, wie man ist. Schwul zu sein, Jude zu sein, Frau zu sein, und zwar selbstbestimmt und nicht durch eine reaktionäre Politik bestimmt. Wir kennen allein im Frauenthema Debatten wie Abtreibung und Ähnliches. Also es betrifft die ganze Gesellschaft. Für die Europäische Union wird es einen weiteren, weil Sie den Begriff schon verwendet haben, Brandbeschleuniger geben. Ein weiteres Land, das die Modernität, die Menschenrechte, übrigens in der Europäischen Menschenrechtscharta verewigt, und jedes Land, auch Österreich, hat unterschrieben, dass sie die Menschenrechte, also die Antidiskriminierungsverpflichtung, ernst nimmt, dass das sich weiter und mehr schwächt. Die Europäische Union, aus meiner Sicht, besteht aus zwei Säulen. Das ist die ökonomische, Handel und Wirtschaft, Währung. Aber die andere Säule, und das ist ihr USP, ist, dass sie eine demokratische Gesellschaft abbildet, die auf dem Boden der Menschenrechte konstitutiv Gesellschaften und Staaten aufbaut. Und das wird jetzt durch, falls Kickl es dann doch wird, mit einem weiteren Mitgliedsland geschwächt. Wir kennen das Prinzip, jedes Land hat eine Stimme. Wir wissen, dass, wenn die Regierungen zusammenkommen, viele Themen nur in Einstimmigkeit möglich sich darstellen. Wir sehen ja, dass selbst abgestimmte Prozesse durch Abweichungen von nationalen Regierungen nicht mal selbst ernst genommen werden. Also wie will man die EU ernst nehmen, wenn die Mitgliedstaaten der EU sich nicht mal ernst nehmen? Beispiel dafür ist Herr Orban aus Ungarn, der dann nach Russland fährt, sich mit Putin trifft, obwohl Putin durch alle Beschlüsse sanktioniert ist. Wir sehen, dass bei Menschenrechtsfragen, Reformfragen, wieder Herr Orban als Beispiel, jetzt auf 1 Milliarde verzichtet hat, die aber gebunden waren an Reformen, eben die in Ungarn nötig sind. Da hat er gesagt, nein, ich nehme sie nicht, und hat gleichzeitig gesagt, ich gehe nach China und hole sie mir. Das heißt, diese Art wieder von Renationalisierung und damit Lächerlichmachung der EU als Gebilde, und zwar ganz selektiv, wird sich fortsetzen. Das ist also eine dramatische Schwächung der Europäischen Union, gerade in einer Zeit, wo wir mit großen Ländern wie China, Indien, Amerika und auch, man muss diese Länder nennen, wie Indonesien, aber vor allen Dingen jetzt auch mit Indien, so viele Länder gegenüber haben, die über 1 Milliarde Menschen haben. Wenn sich dann die Zerbröselung der 450 Millionen Europäer wieder in diese Renationalisierungspolitik, der Entsolidarisierungspolitik widerspiegelt, wird es in den Ländern selbst, wie aber auch in der Europäischen Union, eine große Schwächung geben. Gerade reden wir darüber, wir brauchen eine Art europäische Armee. Gegen wen brauchen wir sie, wenn wir darüber reden, dass wir sie gegen Russland brauchen, wäre Herr Kickl sofort dagegen.
Und zum Schluss die Frage, die vielen natürlich unter den Fingern brennt. Wir haben jahrzehntelang in einer Idylle gelebt, in einer idyllischen Atmosphäre. Wir haben prosperierende Gesellschaften gehabt. Wir haben die Freiheitswerte gelebt und auch genutzt. Warum wollen wir uns selbst aus dem Paradies werfen? Was ist da geschehen?
Erstens würde ich Ihnen widersprechen. Wir haben in einer Scheinidylle gelebt, weil wir all diese Probleme, die immer da waren, nicht sichtbar werden lassen wollten, um uns in der Scheinidylle nicht zu stören. Wir haben, wie Sie gesagt haben, da bin ich Ihrer Meinung, genossen. Aber wir haben vergessen, die Verantwortung zu übernehmen, dass wir weiter genießen, vor allem unsere Kinder weiter genießen können. Und Freiheit ist nun mal spiegelbildlich nur anwendbar und fortsetzbar mit Verantwortung. Und Verantwortung bedeutet Engagement. Verantwortung bedeutet, dort, wo die Fehler sichtbar werden, sie zu korrigieren und damit auch natürlich, und da ist das Schmerzhafte, sich selbst zu korrigieren. Und Verantwortung ist eine Zumutung, aber eine wunderbare Zumutung, weil die Verantwortung eben in der Freiheit gelebt wird und nicht autoritär einem aufgelegt wird. Und hier haben wir, das muss man sehr klar benennen, die letzten 20 Jahre, Sie sagen eine Idylle, ich sage eine Scheinidylle, in einem Schlaraffenland leben wollen, und wir wissen, es gibt dieses Schlaraffenland nie, und zahlen jetzt einen hohen Preis bereits jetzt. Und wenn wir nicht aufwachen, dann wird es nicht einmal die Scheinidylle mehr geben, sondern der Autoritarismus, der sich in diesen Systemen in Demokratien immer breiter macht, der die Diskussion mehr und mehr verengt, der die Vielfalt immer gefährlicher werden lässt, auch die jüdische Vielfalt. Wir sind als jüdische Menschen bedrohter denn je seit Jahrzehnten. Dieser Zustand wird sich erweitern. Nur sage bitte keiner habe es nicht gewusst und sage vor allen Dingen keiner, man hätte nicht was dagegen tun können. Selbst jetzt, wo wir miteinander reden, bin ich eigentlich nach wie vor ein großer Optimist. Wir sind nicht hilflos. Die meisten reden nicht mal mehr. Reden reicht nicht. Wir müssen handeln.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.